Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich, heute mit euch diese Bibelstunde zu machen und in diesen Text zu schauen aus Römer 4, Verse 13 bis 25. Und wir müssen mal schauen, wie weit wir kommen. Es kann sein, dass wir nicht ganz alle Verse schaffen, beziehungsweise auch, dass ich vielleicht ein bisschen länger machen werde. Mir ist es aber wichtig oder wichtiger, dass wir da tief in diese Verse reinschauen und dass wir hoffentlich möglichst den Zusammenhang zwischen diesen Versen verstehen. Das ist mir wichtiger, als dass wir jetzt durch den geplanten Abschnitt kommen, also bis Vers 25. So kann es sein, dass wir also ein bisschen länger machen und auch ein paar Verse weniger schaffen. Genau, bevor wir dann anfangen, möchte ich gerne beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort studieren dürfen. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort verständlich machst, dass du dich darin offenbarst, dass du Gnade schenkst für mich zum Reden und zum Erklären dieses Abschnitts und für die anderen vor allem zum Verstehen, dass sie es verstehen und in ihre Herzen aufnehmen können. Danke, dass du da mitten unter uns bist. Amen. Ja, ich würde gerne zu Anfang den Abschnitt einmal lesen, Römer 4, Verse 13 bis 25. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Soweit der Abschnitt. Wenn wir Vers 13 lesen, den ersten Vers, dann sehen wir, das fängt mit einem Denn an. Das heißt, dieser Vers und dieser Abschnitt hängen nicht einfach so in der Luft, sondern sie hängen zusammen, sie stehen in einem Kontext, hängen zusammen mit den Versen vorher. Und deswegen möchte ich, bevor wir jetzt da ab dem Vers starten, möchte ich noch einmal so einen Rückblick geben, wie wir jetzt eigentlich zu dieser Stelle gekommen sind. Also was in dem Römerbrief bis jetzt so gesagt wurde, ganz grob, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. In Römer Kapitel 1 sagt Paulus, dass die Heiden, also die Nichtjuden, schuldig vor Gott sind. Und dann in Kapitel 2 sagt er das Gleiche von den Juden, also dass die Juden schuldig vor Gott sind. Und dann in Vers 17, Kapitel 2, Vers 17, sagt er: Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Und in Vers 23, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Hier lesen wir vom Rühmen. Also die Juden, die haben sich gerühmt, nämlich Gottes und des Gesetzes haben sie sich gerühmt. Das heißt, sie haben gesagt: Guck mal, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir haben das Gesetz von Gott bekommen. Und darauf waren sie stolz und haben letztendlich geglaubt, dass sie dadurch, einfach nur durch diese Tatsache, einen Vorteil haben vor den Nichtjuden in Bezug auf das Heil, auf die Errettung. Sie haben geglaubt, dass sie schon allein, weil sie Gottes Volk sind und weil sie das Gesetz haben, an das sie sich ja versucht haben zu halten, glaubten sie, dass sie dadurch schon quasi einfach errettet sind. Und dann in Kapitel 3 fasst Paulus das nochmal zusammen und sagt dann, dass alle schuldig sind. In Vers 23, Kapitel 3, Vers 23 heißt es: Denn alle haben gesündigt. Also Juden und Heiden, Juden und Nichtjuden. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und dann erklärt er ab Vers 24, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also man wird ohne Verdienst gerechtfertigt, ohne dass man etwas tut, die Gesetze einhält. Also die Juden haben da keinen Vorteil vor den Nichtjuden. Und so sagt er dann in Vers 27: Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Also das Rühmen ist ausgeschlossen. Man hat keine Handhabe, sich zu rühmen. Keinen Grund, sich zu rühmen. Es ist ausgeschlossen. Auch die Juden konnten sich nicht rühmen. Die Frage ist ja, warum ist es ausgeschlossen? Und das fragt er auch hier. Er fragt, durch welches Gesetz? Man könnte auch übersetzen, durch welche Ordnung, durch welches Prinzip ist es ausgeschlossen? Durch welche Gesetzmäßigkeit ist es ausgeschlossen? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Also durch das Prinzip der Werke wäre der Ruhm ja nicht ausgeschlossen. Gerade dann könnte man sich ja rühmen, wenn das gelten würde mit den Werken, dass man Werke des Gesetzes tun könnte und dadurch erlöst würde, dann hätte man ja Grund zum Rühmen, dann wäre das Rühmen nicht ausgeschlossen. Aber das ist nicht der Grund, warum das Rühmen ausgeschlossen ist, sondern weil, oder dazu noch Kapitel 4, Vers 2, dort heißt es ja auch: Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Also dann hat der Ruhm. Genau, aber das Rühmen ist nicht deswegen ausgeschlossen, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Also weil Gott eine andere Ordnung, eine andere Gesetzmäßigkeit festgelegt hat, nämlich die des Glaubens, dass man durch den Glauben gerechtfertigt wird, ist das Rühmen ausgeschlossen. Es gibt so also gar keinen Vorteil der Juden vor den Heiden. Und so sagt nämlich Paulus dann auch in Vers 28: So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und dann in Vers 30: Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen, also die Juden, aus Glauben und die Unbeschnittenen, also die Nichtjuden, durch den Glauben rechtfertigt. Es gibt also keinen Vorteil der Juden vor den Heiden. Gott ist der eine Gott, sowohl der Juden als auch der Heiden, und rechtfertigt beide durch den Glauben. Und jetzt, in den nächsten Versen, ab Kapitel 3, Vers 31 bis Ende Kapitel 4, Gibt es einen Einschub quasi, um diese Sache zu vertiefen? Also dass er hat ja vorher von dem Rühm gesprochen, dass es ausgeschlossen ist, hat begründet, warum, wegen des Glaubens, und dass nämlich Juden und Heiden beide durch Glauben gerechtfertigt werden, dass Gott da keinen Unterschied macht. Und jetzt macht er in diesen nächsten Versen einen Einschub, um das zu vertiefen, dass nämlich Juden und Heiden beide gerechtfertigt werden durch den Glauben, ohne dass man beschnitten sein muss. Und dann in Kapitel 5 nimmt er den roten Faden wieder auf aus den Versen davor mit dem Rühmen und sagt dann in Kapitel 5, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen und so weiter. Also hier sagt er dann, ja, das Rühmen ist ausgeschlossen, aber es gibt doch einen Grund zum Rühmen. Aber über was? Und das kommt dann in diesen nächsten Versen, aber das wird dann ja als nächstes behandelt, dieser Abschnitt. Und unser Abschnitt, wie gesagt, ab Kapitel 3, Vers 31 bis Ende Kapitel 4 ist so ein Einschub, um das Vorhergesagte zu vertiefen. Und nämlich, er fragt ja nämlich in Kapitel 3, Vers 31, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Also die Frage ist ja, wenn es jetzt nichts mehr zum Rühmen gibt, aufgrund dessen, dass ich Werke des Gesetzes tue, ist denn das Gesetz dann hinfällig? Also das Gesetz meint dann hier nicht nur diese konkreten Gebote, die wir in 2. bis 5. Mose lesen, sondern es meint eigentlich alle 5 Bücher Mose, also von Anfang an bis eigentlich auch das ganze Alte Testament. Die Frage ist jetzt hier, wird das hinfällig, weil wird nicht eigentlich im Alten Testament das so gelehrt, dass wir durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden? Und wenn wir jetzt sagen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden und erlöst werden und nicht durch Werke des Gesetzes, wird dann nicht das Alte Testament hinfällig? Heben wir das nicht auf? Und er sagt, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Er will jetzt sagen, guck mal, schon das Alte Testament, also das Gesetz, hat auch schon gelehrt, dass man durch Glauben gerechtfertigt wird. Und eben nicht durch Werke des Gesetzes. Auch das Alte Testament hat das schon gelehrt. Das ist ein falsches Verständnis, wenn man denkt, dass das gelehrt hat, dass man durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird. Er sagt, nein, wir bestätigen das Gesetz, denn schaut doch mal, was das Gesetz selbst sagt, also das Alte Testament, und nimmt jetzt das Beispiel von Abraham, was ja in 1. Mose steht, also im Gesetz quasi, und zeigt an diesem Beispiel, dass auch Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde. Also schon im Alten Testament sehen wir das. Auch Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt. Und also das Gesetz, das Alte Testament, zeigt auch schon die Glaubensgerechtigkeit. Und so sind wir dann in diesem Abschnitt, der dieses Beispiel von Abraham einfach aufzeigt, dass auch Abraham schon ohne Werke des Gesetzes, nämlich als er unbeschnitten war noch, wurde er schon gerechtfertigt durch Glauben. Genau, und so dann die Verse direkt vor unserem Abschnitt, Verse 11 und 12, da wird letztendlich gesagt, dass Abraham diesen Glauben schon hatte im unbeschnittenen Zustand, als er noch unbeschnitten war, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, also aller Nichtjuden, die unbeschnitten sind, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, also der Juden, aber die nicht nur aus der Beschneidung sind, also die nicht einfach Juden sind, also nicht einfach nur beschnitten und dadurch ja zum jüdischen Volk gehören, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also es gibt hier diese zwei Gruppen, die unbeschnittenen Gläubigen und die Beschnittenen, die aber nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern auch diesen Glauben haben. Es reicht nicht nur aus der Beschneidung zu sein, also beschnitten zu sein als Jude, sondern Die Juden, die auch so glauben, wie Abraham geglaubt hat, die in den Fußstapfen dieses Glaubens wandeln, als er noch unbeschnitten war, deren Vater ist auch Abraham. Also diese zwei Gruppen. Das sind die Verse vor unserem Abschnitt. Und dann heißt es ja denn. Und ich habe unseren Abschnitt eingeteilt in zwei Teile. Vers 13 bis Anfang von Vers 17. Den habe ich überschrieben, also den ersten Teil von Vers 17. Diesen Abschnitt habe ich überschrieben mit nicht durch Gesetz, sondern durch Glauben. Und dann im zweiten Teil von Vers 17 bis die weiteren Verse, den habe ich überschrieben mit was ist Glaube, beziehungsweise wie sieht Glaube aus? Aber jetzt zu Vers 13. Ich lese nochmal Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also wir haben jetzt hier dieses Denn. In Bezug auf den Vers vorher, wo er ja sagt, dass Abraham auch ein Vater der Juden ist, aber der Juden, die auch glauben, sagt er jetzt, denn nicht durch das Gesetz. Also es reicht nicht, das Gesetz zu haben und zu halten. Es reicht nicht einfach nur beschnitten zu sein, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also man muss auch glauben, um dann das zu erhalten, worauf wir dann auch gleich noch eingehen werden. Also nicht durch Gesetz, also sozusagen, wenn du das und das tust, wenn du dich beschneiden lässt und so weiter, dann erhältst du das und das, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und dann heißt es, erhielt Abraham und sein Same die Verheißung und so weiter. Auf die Verheißung, auf die gehe ich gleich ein. Jetzt möchte ich erst noch auf Abraham und sein Same eingehen. Also wer erhielt das? Abraham und sein Same. Wer ist denn dieser Same? Das kann man auch übersetzen mit Nachkomme oder auch Nachkommenschaft, also Nachkommen, Mehrzahl. Und die Frage ist, wer ist eigentlich mit diesem Samen gemeint? Und die Erklärung dazu, also die haben ja diese Verheißung bekommen. Davon lesen wir in 1. Mose von dieser Verheißung. Darauf gehe ich gleich noch ein. Dann lesen wir auch diesen Abschnitt in 1. Mose. Und da lesen wir, dass Abraham und sein Same diese Verheißung bekommen hat. Und die Erklärung, wer mit diesem Samen gemeint ist, die finden wir in Galater 3, ab Vers 15. Und das ist ein Abschnitt, der sehr parallel ist zu dem Abschnitt, den wir jetzt behandeln. Und da werden wir auch immer wieder reingucken und immer wieder fortlaufend dann die Verse lesen, parallel zu unserem Abschnitt, weil der sehr parallel ist. Deswegen könnt ihr auch einen Finger da reinhalten in Galater 3, damit ihr das immer wieder schnell aufgeschlagen habt. Jetzt möchte ich Galater 3 die Verse 15 und 16 lesen. Und später lesen wir dann weiter, Verse 17 und so weiter. Aber jetzt Verse 15 und 16. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden, wie wir es schon gelesen haben. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also hier erfahren wir, wer mit diesem Samen gemeint ist. Denn es heißt nicht den Samen, also den Nachkommen in Mehrzahl als von vielen, sondern ein Same, deinem Samen, Einzahl. Und das ist Christus, erfahren wir hier. Also Abraham hat damals in 1. Mose, wie gesagt, das lesen wir gleich noch, hat die Verheißung, er und letztendlich Jesus Christus haben diese Verheißungen bekommen. Jesus Christus ist ja ein Same, ein Nachkomme von Abraham. Davon lesen wir ja auch in Matthäus 1 zum Beispiel. Dort heißt ja, das ist das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Abraham war sein Vorfahr. Und so ist Christus der Same und der ist damit gemeint. Und wenn wir jetzt aber noch Galater 3, lese ich mal ab Vers 26, lesen. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also, wenn wir Christus angehören, so sind wir in Christus, gehören wir in Christus auch zur Nachkommenschaft, zu dem Samen Abrahams. Also erstmal ist mit Samen nur Christus gemeint, aber in Christus gehören wir auch zu Abrahams Samen, sind wir auch Abrahams Same und haben dadurch auch Anteil an dieser Verheißung, die Abraham und Christus gegeben wurde. Wir haben Anteil an dieser Verheißung, sind nach der Verheißung Erben. Dazu kommen wir ja gleich noch. Dann möchte ich noch Galater 4, Verse 6 und 7 lesen, wo das auch nochmal heißt. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also diese Verheißung des Erbes haben wir durch Christus. Haben auch wir Anteil daran. Das ist eine gewaltige Sache, dass wir Anteil dabei bekommen haben, obwohl wir eigentlich erstmal gar nicht gemeint waren. Genau, und jetzt kommen wir zu dieser Verheißung. In Römer 4, Vers 13 ja, hieß es ja, dass Abraham und sein Same die Verheißung erhielten, dass er Erbe der Welt sein solle. Wenn wir uns jetzt mal diese Verheißung anschauen, konkret im ersten Buch Mose, wo Gott diese Verheißung gegeben hat. Erste Mose, ich möchte mal lesen, aus Kapitel 15. Dort schließt Gott mit Abraham diesen Bund und verheißt ihm jetzt, 1. Mose 15, ab Vers 7, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Da haben wir schon mal diesen Begriff Erbe. Und jetzt lesen wir Kapitel 17, 1. Mose 17, ab Vers 4. Dort begegnet Gott wieder Abraham und verheißt ihm weitere Dinge. Das ist der gleiche Bund, der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat und mit seinem Samen. Und hier werden jetzt noch weitere Sachen von Gott gesagt. Und da heißt es ab Kapitel 17, ab Vers 4, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir. Wir wissen, dass damit ist Jesus gemeint. Von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Also wir lesen hier auch von diesem Erbe, von diesem Besitz, den Abraham bekommen soll. Dafür hat er eine Verheißung. Hier heißt es aber von diesem Land Kanaan. Warum heißt es dann bei uns der Erbe der Welt? Ja, scheinbar wurde das auch schon so verstanden, dass Abraham und sein Same Erbe der Welt sein sollen. Wurde auch schon diese Verheißung in 1. Mose so verstanden. Denn es heißt ja auch, du sollst ein Vater vieler Völker werden und ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Also viele Völker Könige von Völkern und dadurch im Prinzip das Erbe der Welt, das komplette Erbe. So wurde es scheinbar verstanden. Wir haben in Römer 4 diese Aussage, Erbe der Welt, dass das die Verheißung ist, die Gott Abraham gegeben hat. Und wenn wir uns noch weitere Verse anschauen, dann sehen wir ja zum Beispiel Römer 8, Vers 17. Dort heißt es, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also Erben Gottes, Miterben Christi, Erben Gottes. Wem gehört denn alles, die ganze Welt? Sie gehört ja Gott. Und wenn wir Erben Gottes sind, dann bekommen wir das zum Besitz, was Gott gehört. Ja, nämlich alles. Das lesen wir nämlich dann auch in 1. Korinther 3, ab Vers 21. 1. Korinther 3, ab Vers 21. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Da möchte ich noch aus Offenbarung lesen, Offenbarung 20. Dort geht es, ist beschrieben dann die Wiederkunft Jesu, wenn er wiederkommt einmal und dann die danach quasi. Dann richtet Jesus ja hier auf der Erde sein tausendjähriges Reich auf. Und in Kapitel 20, ab Vers 4 heißt es dann, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also mit Jesus diese 1000 Jahre regieren über die ganze Erde, über die ganze Welt. Das Erbe der Welt. Und wenn wir dann lesen in Offenbarung 22, das ist dann nach dem tausendjährigen Reich, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen hat, dort heißt es dann ab Kapitel 22, ab Kapitel 3, ab Vers 3, und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, also in der Stadt, im neuen Jerusalem, das auf der neuen Erde ist, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie, also die Knechte, die ihm dienen, werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, wir werden auf der neuen Erde, im neuen Himmel, auf der neuen Erde herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn wir Gottes Knechte sind, also ihm gehorchen und ihm dienen. Das ist also das Erbe der Welt, das Abraham und seinem Samen verheißen wurde und an dem wir Anteil haben dürfen in Christus, wenn wir Christus angehören. Dann heißt es in Römer 4, wieder in unserem Abschnitt, Vers 14, denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Also er sagt, wenn die vom Gesetz, also die Juden, Erben sind, Also einfach weil du Jude bist, einfach weil du beschnitten bist, weil du zum Volk Gottes gehörst, weil du das Gesetz hast und dich daran und das Gesetz in gewisser Art und Weise befolgst. Wenn einfach nur die Erben sind, und das haben die Juden geglaubt, sie haben geglaubt, einfach weil sie Gottes Volk sind und das Gesetz haben und sich danach richten, sind sie, bekommen sie dieses Erbe. Dieses, sie werden Anteil haben an diesem kommenden Reich Gottes, in dieser kommenden Welt, einfach weil sie Juden sind. Aber wenn das so wäre, sagt Paulus hier, dann wäre das, was Abraham zugesagt wurde, also diese Verheißung, als er noch unbeschnitten war, die hat er ja bekommen, als er noch unbeschnitten war, wäre dann nicht mehr gültig. Sie wäre unwirksam gemacht und der Glaube wäre wertlos geworden. Und so heißt es auch parallel in dem Abschnitt in Galater 3, wir lesen jetzt dann quasi die Verse 17 und 18 weiter, Galater 3, Verse 17 und 18, da heißt es auch: Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament. Und damit ist dieser Bund mit Abraham gemeint. Also Testament kann man auch mit Bund übersetzen. Dieser Bund wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz, damit ist das Gesetz vom Sinai gemeint, das ist 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham entstanden, wird durch dieses Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt, nämlich als er noch unbeschnitten war und noch gar nichts, gar kein Gesetz oder irgendwas erfüllt hat. Hat Gott dieses Erbe dem Abraham durch Verheißung geschenkt. Und die Frage ist ja, warum würde diese Verheißung jetzt unwirksam werden, wenn es durch Gesetz käme? Davon lesen wir dann in den nächsten Versen, Verse 15 und 16 in Römer 4, 15 und 16. Dort erklärt Paulus nämlich, ich lese mal Vers 15, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Also erstmal sagt er hier, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Also das Gesetz hat nicht diese Funktion, dass es durch Einhalten des Gesetzes Erlösung bewirkt und Rechtfertigung. Das hat nicht diese Funktion. Es hat andere Funktionen. In Römer 3, Vers 20 lesen wir zum Beispiel, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also durch das Gesetz erkennt man, ich bin ein Sünder, weil ich schaffe es ja gar nicht, mich an diese Vorgaben von Gott zu halten, an diese Gebote. Und in 1. Timotheus 1, ab Vers 8, dort steht auch nochmal, dass das Gesetz nicht für uns, für die Gerechten, die schon die Gerechtigkeit haben, durch Glauben, wie wir wissen, dass das Gesetz nicht für die bestimmt ist. Das heißt dort nämlich, in 1. Timotheus 1, ab Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen und so weiter, werden noch ein paar in der gleichen Kategorie aufgezählt. Also hier heißt es, für die ist dieses Gesetz bestimmt, damit sie ihre Sünde erkennen, wie wir in Römer 3, Vers 20 gelesen haben. Und in Galater 3, Vers 19, das ist wieder jetzt unser paralleler Abschnitt. Da lesen wir jetzt sozusagen weiter, Vers 19, dort heißt es, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Also bis Jesus Christus käme. Und er ist ja gekommen. Dann Bis dahin wurde das Gesetz hinzugefügt der Übertretungen wegen. Das heißt, so haben wir es ja auch in Römer 4 dann gelesen, auch in Vers 15, der zweiten Teil von Vers 15, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und das ist ja logisch, denn wo nichts geboten ist, kein Gesetz existiert und nichts geboten ist, da kann man ja auch nichts übertreten. Dementsprechend ist, wo kein Gesetz ist, keine Übertretung. Das dürfen wir aber nicht verwechseln mit Sünde, denn Sünde gab es trotzdem. Es gab zwar keine Übertretung ohne das Gesetz, aber Sünde gab es schon. In Römer 5, Vers 13 lesen wir, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Also, die Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt. Die kam nämlich durch Adam in die Welt. Und wir wissen ja, die Sünde hat den Tod zur Folge. Also aufgrund dessen, dass die Sünde in der Welt ist und in uns ist, verdienen wir oder haben wir den Tod als Folge. Dadurch, dass wir sündigen. Aber erstmal ohne Gesetz gibt es keine Übertretung. Und so bewirkt jetzt nämlich das Gesetz Zorn. Dadurch, dass man ja das Gesetz übertritt und das tun, das schafft ja auch keiner, es nicht zu tun, bewirkt das den Zorn Gottes, das Gesetz. Und jetzt ist natürlich die Frage, muss man sich fragen, ist das Gesetz etwas Schlechtes, weil es den Zorn Gottes bewirkt durch unsere Übertretung? Nein, das ist ganz klar, das Gesetz ist nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Wir haben das schon gelesen in 1. Timotheus 1. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, hieß es da. Wir lesen davon aber auch in Römer 7. Da lese ich noch mal lese ich mal den Abschnitt Römer 7 ab Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Also durch das Gebot, durch das Gesetz wird die Sünde überaus sündig, denn die Sünde sorgt in uns sorgt dafür, benutzt das Gebot, um uns zu töten. Und in Römer 5, Vers 20 heißt es dann, Römer 5, Vers 20, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, das Gesetz bewirkt dadurch, dass wir es übertreten, Zorn. Und die Frage ist ja, warum jetzt das die Verheißung unwirksam machen würde, wenn das durch das Gesetz kommt, wenn man durch das wenn die vom Gesetz erben sind. Warum wäre dann die Verheißung unwirksam? Wir haben gelesen, Das Gesetz bewirkt durch unsere Übertretung Zorn. Und dann heißt es in Vers 16, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Also, warum ist es aus Glauben? Damit es aufgrund von Gnade sei. Und wenn wir jetzt in Römer 4, Vers 4 lesen, Römer 4, Vers 4 lesen wir, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Also, das bedeutet einfach, wenn die Werke der Maßstab sind, wenn ich Werke verrichte und also das tue, um erlöst zu werden, wenn das der Maßstab ist, dann entspricht letztendlich der Lohn, den wir bekommen, entspricht der Leistung, der Verpflichtung, die wir eingegangen sind, der Schuldigkeit. Also man hat sich verpflichtet, das und das zu tun, die und die Werke, also Werke zu tun, sich an das Gesetz zu halten, man hat sich da verpflichtet, das und das zu tun, und der Lohn, den man dann dafür bekommt, entspricht ja oder richtet sich nach dem Ergebnis, ob wir jetzt auch alles gehalten haben und so weiter. Wenn es danach geht. Nach Werken. Aber es geht ja nicht nach Werken, sondern es ist aus Glauben, lesen wir in Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei und nämlich nicht aufgrund von Leistung. Es heißt ja in Vers 4, haben wir diesen gleichen Ausdruck. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Aber wenn es aus Glauben ist, dann ist es aufgrund von Gnade. Nicht aufgrund von Leistung. Und wenn es aufgrund von Gnade ist, also ohne Verdienst, wie wir in Kapitel 3, Vers 24 gelesen haben, ohne Verdienst, dann ist die Verheißung sicher. Diese Verheißung, die Gott gegeben hat, das Erbe der Welt zu sein, an der wir Anteil haben dürfen in Christus, ist dann uns sicher. Es ist nämlich nicht abhängig von unseren Werken. Von unseren Werken. Wenn es nach unseren Werken geben würde, dann würden wir den Lohn bekommen nach unserer Leistung. Und da wir es nicht schaffen, das Gesetz einzuhalten, wir übertreten das Gesetz, das bewirkt Gottes Zorn. Und dieser Zorn würde ja dafür sorgen, dass er uns das nicht geben würde. Die Leistung, den Lohn, das Erbe letztendlich. Aber es ist aufgrund von Gnade. Und so ist die Verheißung sicher. Sie kann uns nicht entrissen werden. Sie kann uns nicht entgleiten. Weil es aus Glauben ist. Das hat Gott so festgelegt. Weil er wollte, dass uns diese Verheißung sicher ist. Hat Gott es festgelegt, dass es aus Glauben ist. Und nicht aus Werken des Gesetzes. Und wem ist es sicher? Für wen? Dem ganzen Samen. Und dann heißt es weiter in Vers 16, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, also den Juden, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, also für jeden, auch für die Nichtjuden, die den gleichen Glauben haben wie Abraham. Dann heißt es, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte. Also vor Gott heißt dieses vor, das meint, sozusagen in den Augen Gottes ist er unser aller Vater. So wie Gott es ihm gesagt hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Also vieler Völker, nicht nur der Juden, sondern auch vieler anderer Völker. Nämlich aller Nichtjuden, die auch diesen Glauben haben, wie Abraham ihn hatte. Dadurch wird Abraham unser Vater in den Augen Gottes. Also er ist ja nicht wirklich unser Vater. Also er ist ja nicht unser Vorfahr. Außer es ist hier jetzt vielleicht ein Jude. Für den wäre das so, ja. Aber ansonsten, ich gehe mal davon aus, dass wir die meisten von uns oder alle von uns nicht Juden sind. Und dementsprechend ist Abraham ja nicht unser Vorfahr, unser Vater. Aber in den Augen Gottes, wenn wir den gleichen Glauben haben wie Abraham, wird Abraham unser Vater. Und wir sind sein Same, sein Nachkomme. Soweit also dieser Abschnitt nicht durch Gesetz, sondern durch Glauben. Wir wissen jetzt, man wird durch Glauben gerechtfertigt, nicht durch Einhalten, durch Werke des Gesetzes. Und zwar, wir werden gerechtfertigt durch den Glauben, den auch Abraham hatte, wenn wir in diesem Glauben, in den Fußstapfen des gleichen Glaubens wandeln. Und jetzt ist ja die Frage, das ist ja auch die Überschrift von meinem nächsten Abschnitt, was ist Glaube eigentlich? Wie sieht Glaube aus? Also letztendlich, wie sah Abrahams Glauben aus? Denn wir wollen doch den gleichen Glauben wie Abraham haben, damit wir diese Verheißung auch erlangen. Denn wir können uns ja jetzt natürlich selbst ausmalen, selbst definieren, selbst ausdenken, was jetzt Glaube ist. Aber das bringt uns ja nichts, wenn wir damit falsch liegen, weil Gott hat es ja festgelegt. Gott sagt ja, was Glaube ist. Gott definiert das. Und wenn wir uns unser eigenes Bild davon machen, aus unseren eigenen Gedanken heraus, dann ist das schön und gut, aber es bringt uns ja letztendlich nichts, wenn es nicht das Wahre ist. Dann wird Gott nicht interessieren. Deswegen wollen wir doch herausfinden, weil wir ja diese Verheißung erlangen wollen und Anteil daran haben wollen, wollen wir jetzt natürlich herausfinden, wie sieht Glaube eigentlich aus? Und Gott offenbart uns das in seinem Wort. Er erklärt uns, wie Glaube aussieht. Und damit wollen wir uns jetzt im nächsten Abschnitt beschäftigen. Da sehen wir nämlich, wie sah Abrahams Glaube aus? Dort wird er beschrieben. Und danach wollen wir uns dann richten. Also der zweite Teil von Vers 17. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Also Abraham glaubte einem Gott, der die Toten lebendig macht. Dazu komme ich aber später nochmal. Und er glaubte einem Gott, der das, was nicht ist, ruft, als wäre es da. Ein interessanter Ausdruck, aber gar nicht so schwer zu verstehen. Ich möchte dazu parallel jetzt einige Verse behandeln aus Hebräer 11. Das ist ja das Kapitel des Glaubens, das Kapitel der Glaubenshelden. Das sagt euch vielleicht einigen etwas. Dieses Kapitel, da wird auch der Glaube beschrieben und auch an Beispielen von alttestamentlichen Personen gezeigt, wie sie geglaubt haben, wird gezeigt, was der Glaube ist, der rettende Glaube. In Hebräer Kapitel 11. Ich lese noch die letzten zwei Verse aus Kapitel 10, ab Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben, sagt Gott. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also auch hier, durch Glauben bekommen wir die Errettung der Seele. Und jetzt will der Schreiber des Hebräerbriefs erklären, was denn der Glaube ist. Und dann sagt er in Kapitel 11, Abvers 1, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also hier, dieser letzte Vers, den ich gelesen habe, der ist parallel zu dem, was wir vorhin gelesen haben. Gott, der dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Also es geht hier um Gott, den Schöpfer. Wir müssen uns ja vorstellen, es gab mal eine Zeit, wenn man das so sagen kann, eigentlich kann man das nicht so sagen, aber es gab mal eine Zeit, da gab es nur Gott. Vor aller Ewigkeit gab es nur Gott und nichts anderes. Alles andere wurde von Gott geschaffen. Das Universum, die Erde, die Materie und auch eben die Zeit wurde von Gott geschaffen. Deswegen ist es eigentlich falsch, kann man das eigentlich nicht sagen, Es gab mal eine Zeit, in der es nur Gott gab, aber um das verständlich zu machen, also vor aller Ewigkeit, um das besser zu verstehen, sage ich mal, kann man jetzt auch sagen, es gab eine Zeit. Aber das hat Gott alles geschaffen. Und sogar die Engel hat Gott alle geschaffen. Die gab es auch mal. Es gab auch mal eine Zeit, wo es keine Engel gab. Nichts, nichts anderes als nur Gott vor der Schöpfung. Vor aller Ewigkeit. Und dann hat dieser Gott einfach gesprochen und es war da. Also er hat einfach das, so heißt es ja hier, die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden. Also aus dem Nichts hat Gott einfach geschaffen, indem er gesprochen hat. Er hatte keine Urmaterie, die er gebraucht hat, die er dann geformt hat oder irgendwas, sondern da war einfach nichts. Und dann sagt er einfach, es werde Licht und dann war da Licht. Das ist unser Gott. Und sozusagen, Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Also es gab kein Licht und er ruft es einfach Licht. Und das Licht ist da. Er hat so einfach so gerufen, als wäre es da. Das soll das einfach nur heißen. Also der Glaube an einen Gott, der Schöpfer ist, der aus dem Nichts geschaffen hat und vor dem es nichts anderes gab, bevor er geschaffen hat, nichts anderes außer ihn. An so einen Gott zu glauben, das gehört zum Glauben dazu. Und das richtet sich auch gegen die theistische Evolution. Theistisch kommt von Theos und Theos heißt Gott. Also theistische Evolution. Evolution kennen wir, also dieser Glaube, der so populär in der Wissenschaft ist, dass alles so im Laufe von Milliarden von Jahren entstanden ist. Aus einer Zelle wurde letztendlich der Mensch, hat sich so entwickelt. Dieser Glaube. Und jetzt theistische Evolution ist der Glaube, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Und nämlich nicht so, wie es eigentlich beschrieben ist in 1. Mose 1 im Schöpfungsbericht, in 6 Tagen. Sondern über Milliarden von Jahren hat Gott einfach geschaffen. Er hat die Evolution gebraucht. Durch Evolution hat er geschaffen. Also man will sozusagen dran festhalten an dieser falschen Lehre der Wissenschaft, der Evolution, die einfach nicht stimmt, will man festhalten, aber man will auch, also man glaubt dem mehr als der Bibel, weil in der Bibel steht nun mal in 1. Mose 1 in 6 Tagen. Aber man will auch noch irgendwie an Gott festhalten und dann man will ihn nicht ganz außen vor lassen und dann sagt man einfach, ja, es kann doch einfach sein, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Ja, aber das widerspricht dem Zeugnis der Bibel, dass Gott in 6 Tagen geschaffen hat. Und das ist eine Lüge. Und warum sage ich das? Warum erwähne ich diese theistische Evolution? Weil das ein immer größerer Trend wird, auch in den Freikirchen. Auch in den Freikirchen wird immer mehr daran geglaubt. In der Landeskirche ist das ja sowieso ganz normal. Offiziell jetzt, die offizielle Meinung oder Stellung der Landeskirche ist ja Evolution. Aber es wird auch immer ein größerer Trend in den Freikirchen und deswegen erwähne ich das. Es ist fatal, das zu glauben, theistische Evolution, denn die Bibel urteilt darüber, dass man dann keinen rettenden Glauben hat, wenn man das nicht glaubt, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde. Denn Jesus sagt auch in Johannes 5, Vers 46. Johannes 5, Vers 46 sagt Jesus, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also wenn man seinen Schriften, Moses Schriften nicht glaubt, und Mose hat auf jeden Fall die ersten 5 Bücher Mose geschrieben, der Schöpfungsbericht ist im ersten Buch Mose, Und Jesus urteilt hier, das ist ja nicht mein Urteil, sondern Jesus urteilt hier, wenn ihr das nicht mal glaubt, also letztendlich auch wenn ihr die Schöpfung, den Schöpfungsbericht nicht glaubt, so wie er da steht, dann könnt ihr noch so sehr sagen, dass ihr mir glaubt und meinen Worten glaubt, aber es stimmt nicht. Ihr glaubt mir nicht und habt diesen rettenden Glauben nicht. Also, wir müssen selbst an diesen Schöpfungsbericht glauben. Man kann nicht sagen, ich glaube an einen Gott, der durch Evolution geschaffen hat, und ich glaube Jesus. Das geht nicht. Das ist ja nicht mein Urteil, sondern Jesu Urteil. Genau, das ist so dieser erste Punkt. Und wenn jetzt lesen wir mal Hebräer 11 weiter, ab Vers 8, denn dort geht es dann um Abraham, den Glauben Abrahams. Ich lese Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben tat Abraham nichts, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog nicht aus, weil er nicht wusste, wohin er kommen werde. Gott sollte ihm erst einen detaillierten Plan zukommen lassen, in dem alle Zwischenschritte und Risiken aufgelistet sind. Habt ihr das auch so bei euch in euren Bibeln? Nein, natürlich nicht. Das habe ich selbst zusammengedichtet. Ich lese jetzt Hebräer 11, Vers 8 richtig, wie er in der Bibel steht. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Also er gehorchte. Er tat nicht nichts, sondern er gehorchte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Also er hat nicht von Gott erst gefordert, dass er ihm sagen sollte, wohin werde ich kommen und was wird mir alles passieren auch noch vielleicht. Nein, er gehorchte einfach, auch wenn er es nicht verstand. Auch wenn er es vielleicht anders sah oder es ihm nicht gefiel. Kann ja sein. Das steht so nicht direkt in der Bibel, aber es steht auf jeden Fall, dass er einfach gehorchte, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Und dann Vers 9 und 10. Durch Glauben hielt er sich in seinem eigenen Land auf und baute sich eine fette Villa und kaufte sich den schicksten Mercedes, weil er wusste, dass nach dem Tod alles aus ist und man deswegen das Leben hier auskosten muss, seine ganze Zeit und Geld und Kraft darin investieren muss, sich selbst das schönste Leben zu machen. Auch das steht natürlich so nicht in euren Bibeln. Auch das habe ich zusammengedichtet. In der Bibel steht, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten, eben nicht in einer fetten Villa und so weiter, und nicht in seinem eigenen Land, sondern in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also er lebte eben nicht im Hier und Jetzt. Ich sag mal, er lebte nicht so, als ob die Zeit auf der Erde das Endgültige ist. So lebte er nicht, sondern er lebte mit der Ewigkeitsperspektive. Er hat sich danach ausgerichtet, nach dem, was noch kommt. Und hat dementsprechend, also er lebte schon im Hier und Jetzt, hat hier auf der Erde aber dann so gelebt, sich nicht das schönste Leben gemacht, sondern so gelebt, wie Gott es wollte. Hat Gott gehorcht. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Römer 4. Ich lese dann weiter die Verse. Also wir haben bis jetzt, was Glaube ausmacht, ist, der die Toten lebendig macht, wie gesagt, dazu komme ich noch, dem ruft, was nicht ist, als wäre es da, also an Gott, den Schöpfer, zu glauben, der alles geschaffen hat aus dem Nichts, und zu gehorchen, so wie Abraham, Gott zu gehorchen durch Glauben, und eben mit dieser Ewigkeitsperspektive zu leben. Nicht für sich, um sich das schönste Leben hier zu machen auf der Erde, zu leben, sondern mit der Ewigkeitsperspektive. Und jetzt in Römer 4, 18 und 19 heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Also Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Er hat also entgegen aller vernünftigen Einwände, aller logisch-menschlichen Einwände, die man haben könnte, hat er geglaubt. Weil er war schon fast 100 und Sarah war fast 90. Sarah war schon ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen. Und jetzt hatte sie sowieso schon nicht mehr ihre Periode. Also es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Trotz all dieser Einwände, die man haben könnte, ich sag mal vielleicht auch diese wissenschaftliche Erkenntnisse oder so, glaubte Abraham der Zusage, die Gott gegeben hat, so soll dein Same sein. Also er hat gesagt, so wie die Sterne am Himmel und so wie das Sand am Meer, so soll dein Same sein. Obwohl dein Leib und der Mutterleib der Sarah schon erstorben ist. Und das hat er geglaubt. Er glaubte einfach der Zusage Gottes, auch wenn es nicht so aussah, als ob es möglich wäre. Auch wenn es so aussah, als ob es unmöglich wäre. Und wir müssen uns mal in diese Lage versetzen von Abraham. Diese Unmöglichkeit. Abraham war ja genauso ein Mensch wie wir. Wenn wir jetzt heutzutage in dieser Situation wären, das war ja nicht anders als heute. Wir müssen uns mal in diese Lage versetzen. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wo haben wir Situationen, die uns unmöglich erscheinen und wo sind wir herausgefordert zu glauben, entgegen aller Unmöglichkeit, Gottes Zusagen zu glauben. Ich lese Verse 20 und 21 aus Römer 4. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also Abraham zweifelte nicht an der Verheißung. Und wie tat er das? Er gab Gott die Ehre. Und war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das haben wir schon eben so gesagt. Er war einfach völlig überzeugt. Aber hier kommt jetzt noch hinzu, er gab Gott die Ehre. Da denken wir an die Situation mit Isaak, als er Isaak opfern sollte. Und da lesen wir dann in Hebräer 11, gehen wir nochmal zurück zu Hebräer 11, da gibt es nochmal ein paar Verse zu dem Glauben Abrahams, ab Vers 17. Hebräer 11, ab Vers 17. Ich lese jetzt vor, das ist auch nichts Zusammengedichtetes, ich lese direkt aus der Bibel. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Also, wenn wir uns mal die Geschichte dazu anschauen, Abraham, wir gehen mal in 1. Mose 21. Abraham hatte ja dann diesen Sohn bekommen, der verheißen wurde. Das hatten wir ja vorher, daran hat er geglaubt, trotz seines Alters und des Alters von Sarah, seiner Frau, hat er diesen Sohn jetzt bekommen, Isaak, aber er hatte ja auch noch einen anderen Sohn, Ismael. Jetzt hier in 1. Mose 21 geht es darum, dass er Ismael wegschicken soll. Das fordert Sarah und das gefällt Abraham nicht so wirklich. Und dann heißt es in 1. Mose 21, Vers 12, dass Gott zu Abraham spricht, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das ist auch dieser Vers, der zitiert wird in Hebräer 11, Vers 18. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er sagt also, schick den Jungen ruhig weg, denn diese Verheißung, die ich dir gegeben habe mit der Nachkommenschaft, so soll dein Same sein, die werde ich erfüllen durch Isaak. Das sollen die Nachkommen von Isaak sein. Und jetzt in 1. Mose Kapitel 22, in Vers 2, spricht Gott zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, also der einzige Sohn, weil er ja Ismael jetzt schon weggeschickt hat, so war jetzt Isaak sein einziger Sohn. Und geh in das Land, hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also muss man sich jetzt vorstellen, Gott sagt, in Isaak wirst du eine riesige Nachkommenschaft bekommen. Und jetzt sagt er, töte ihn. Also Abraham kann durch Isaak nur eine riesige Nachkommenschaft bekommen, wenn Isaak lebt. Aber jetzt sagt Gott, er soll ihn töten. Aber Abraham tat das. Er zog hin zu diesem Ort, nahm noch zwei Knechte mit. Und dann sieht er diesen Ort von fern und sagt zu seinen Knechten dann, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und er sagt, wir wollen wieder zu euch kommen. Moment mal, Abraham sollte ihn da doch opfern. Abraham sollte ihn doch opfern. Warum sagt er, er kommt mit Isaak wieder zurück? Ja, weil Abraham glaubte, dass Gott nicht lügt, oder sich widerspricht. Gott hat ja Abraham diese Verheißung gegeben. Durch Isaak sollst du die Nachkommenschaft bekommen. Und er glaubte lieber, dass Isaak wieder lebendig werden würde, nachdem er ihn getötet hat, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt, als dass Gott seine Zusagen nicht hält. Das ist ein Glaube. Das ist der Glaube Abrahams. Das ist ein Glaube. Und wir müssen uns vorstellen, Abraham hatte das Neue Testament nicht, so wie wir. Wir lesen davon, wir werden einmal auferstehen, Totenauferstehung und so weiter, Gott wird das tun, aber Abraham hatte das nicht. Er hat einfach aus diesen Tatsachen geschlossen, dass er geglaubt hat, Gott lügt nicht. Und jetzt soll er aber Isaak opfern. Einfach daraus hat er geschlossen, ja, dann muss ja Gott Isaak wieder zum Leben erwecken, aus den Toten erwecken. Und so glaubte er an einen Gott, der die Toten auferweckt. Das hatten wir ja vorhin. Ich habe ja gesagt, dazu komme ich später. So glaubt er an einen Gott, der die Toten auferweckt. Das ist ein unglaublicher Glaube, sage ich mal. Trotz dessen, dass Abraham das Neue Testament nicht hatte. Und jetzt heißt es in Römer 4, Vers 22, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Weil Abraham diesen Glauben hatte, dieser Glaube wurde Abraham angerechnet als Gerechtigkeit. Er wurde nicht, weil er irgendwelche Gesetze erfüllt hat, war er gerecht aus Werken des Gesetzes, sondern einfach, weil er Gott so vertraute und ihm gehorchte. Deswegen wurde ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde von Gott für gerecht erklärt, weil er so einen Glauben zu Gott hatte. Also was war das für ein Glaube? Wir wollen ja wissen, wie wir glauben müssen. Was war das für ein Glaube? Es war ein Glaube, der sich äußerte in Gehorsam Gottes. Er wurde sichtbar in dem, was Abraham tat und wie er lebte. So wurde der Glaube sichtbar. So ein Glaube war das. Nicht ein Glaube, der einfach sagt, ja, ich glaube an Gott und dann trotzdem so liebt, wie man selbst will und sich nicht nach Gott richtet, sondern ein Glaube, der sich äußert in seinem Leben, in dem, was man tut und in dem, wie man Gott gehorcht. So, das ist der Glaube, der biblische Glaube, der rettende Glaube, den Gott uns beschreibt in der Bibel. Ein anderer Glaube rettet nicht. Und davon lesen wir ja auch in Jakobus 2. Das möchte ich auch noch lesen. Jakobus 2, ab Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Dieser Abschnitt klingt erstmal irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu dem, was wir vorhin hatten. Aber zum einen geht es hier um Werke. Beim anderen ging es um Werke des Gesetzes. Also es ging darum, das Gesetz vom Sinai einzuhalten, um erlöst zu werden. Und hier geht es erstmal einfach um Werke, die man tut. Um gute Werke. Und der zweite Punkt ist, also wir lesen ja zum Beispiel hier in Vers 21, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Es ist interessant, weil das irgendwie, wir haben ja vorhin gelesen, Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt. Und jetzt stellt er hier diese rhetorische Frage, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Ja, aber er zeigt auch, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Also, der Glaube ist ohne die Werke tot. Erst durch die Werke wird der Glaube wirksam. Also die Werke beweisen, dass du wirklich Glauben hast. Wenn du gar keine Werke hast, dann zeigt das eigentlich einfach nur, dass du gar keinen Glauben hast, auch wenn du es behauptest. Wenn du sagst, ich glaube Gott oder ich glaube an Gott. Ja, die Dämonen glauben auch an Gott. Sie wissen, dass es Gott gibt und so weiter. Aber die gehorchen Gott nicht. Sie rebellieren gegen Gott. Und es bringt also nicht, dieser Glaube bringt nichts, das ist letztendlich kein Glaube. Es ist ein toter Glaube. Und dementsprechend, erst wenn man Werke hat, zeigt das, dass du eigentlich wirklichen Glauben hast. Also wenn du Glauben, wirklichen Glauben hast, rettenden Glauben, dann wirst du auch Werke tun. So ist das. Und so wird man durch Werke gerechtfertigt. Ich möchte einmal Römer 3, Vers 28, Römer 3, Vers 28 aus der Luther-Übersetzung lesen. Römer 3, Vers 28. Dort heißt es, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So hat Luther das hier übersetzt. Wenn wir jetzt Jakobus 2, Vers 24 lesen, heißt es, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ja, das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Ja, und tatsächlich, das ist wirklich ein Widerspruch. Aber es ist nicht ein Widerspruch, der, ich sag mal, in der Bibel, sondern in Römer 3, Vers 28 hat Luther tatsächlich dieses Wort allein hinzugefügt. Er hat das hinzugefügt. Das steht da eigentlich nicht. Und es gab auch schon zu seiner Zeit Leute, die das angeprangert haben. Und Luther hat es aber verteidigt und hat gesagt, hat verteidigt und gesagt, dass das in Ordnung ist, dass das da steht. Dass er das allein hinzufügt. Dass das den Sinn nicht ändert und so weiter. Aber das stimmt nicht. Also da hat unser guter Luther, durch den Gott ja wirklich viel Gutes bewirkt hat in der durch die Reformation, aber da hat unser guter Luther wirklich ins Klo gegriffen, muss man sagen. Weil da steht da nicht das Wörtchen allein. Im Gegensatz zu Jakobus 2, Vers 24, dort steht wirklich das Wort Wörtchen allein. Dort heißt es, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Dort steht das Wort allein wirklich. Und dementsprechend, es war ja auch so, dass Luther der Jakobusbrief nicht gefallen hat. Er hat ihn sogar als Strohepistel, also als Strohbrief oder stroherner Brief bezeichnet. Ja, warum? Ja, weil Stroh gut brennt. Also er meinte letztendlich, den kann man gut verbrennen. Also das ist schon heftig. Unser guter Luther, der geschrien hat, sola scriptura, allein die Schrift, hat einfach sozusagen gesagt, den Jakobusbrief kann man verbrennen, weil das nicht in sein Konzept passte. Durch den Glauben allein, weil es stimmt nicht durch den Glauben allein. Das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch. Wir lesen in der Bibel immer wieder Glaube und. Glaube und. Ich möchte dazu einige Beispiele nennen und ich komme dann auch jetzt langsam zum Schluss. Nur ein paar Beispiele. Markus 1. Markus 1, Vers 15. Dort heißt es, dort predigt Jesus. Und spricht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Glaube und Buße. Dann in Markus 16, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also Glaube und Taufe. Und dann in Römer 10, in Römer 10, Verse 9 und 10 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also Glaube und Bekennen. Wie heißt es? Man bekennt, um gerettet zu werden. Also Glaube und Bekennen. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und so sehen wir, Glaube und Buße, Glaube und Taufe, Glaube und Bekennen, Glaube und Werke, Glaube und Gehorsam. Das gehört zusammen. Es ist nicht so, dass wir dadurch, dass wir Buße tun, dadurch, dass wir dass wir getauft werden, dadurch, dass wir bekennen, dadurch, dass wir Werke tun, dass das uns erlöst, die Mittel sind zu unserer Erlösung, dass das dass wir uns dadurch die Erlösung erarbeiten, dadurch, dass wir das tun. Nein. Sondern diese Sachen sind notwendig, um aufzuzeigen, dass wir wirklich Glauben haben. Und dieser Glaube, der rettet uns durch das, was Jesus getan hat. Das ist das einzige Mittel, durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist, das bewirkt unsere Errettung. Und durch Glauben, wird uns das angerechnet. Durch Glauben. Aber dieser Glaube zeigt sich in diesen Dingen. Genau, so weit. Wie sieht der Glaube aus? Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Die Verse 23 bis 25 könnt ihr dann sozusagen nächstes Mal noch intensiv durchgehen. Ich möchte nur kurz einfach einen zusammenfassenden Satz sagen, was da jetzt drin steht. Dort heißt es dann, dass das alles, was wir jetzt gelesen haben, auch von Abraham und so, es ist nicht nur aufgeschrieben, damit wir es von Abraham wissen, dass Abraham jetzt durch Glauben gerechtfertigt wurde, sondern um zu zeigen, dass es schon immer so war und dass es bei uns genauso funktioniert. Dass wir glauben an den, der Tote auferwecken kann und der auch Jesus auferweckt hat. und dass wir durch diesen gleichen Glauben, den Abraham hatte, auch gerechtfertigt werden können. Der gleiche Glaube, den Abraham hatte. Abraham hatte keinen anderen Glauben und wurde nicht anders gerettet, als wir jetzt gerettet werden. Er wurde auch durch Glauben gerettet und durch das, was Jesus letztendlich getan hat. Und so auch wir, da ist kein Unterschied. Das steht letztendlich in diesen Versen, aber die könnt ihr dann gerne noch intensiver durchgehen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir darin lesen dürfen, wie es wirklich ist. Du hast es offenbart und so wie es dort steht, so stimmt es. Hilf uns doch, deinem Wort Glauben zu schenken. So, und das anzunehmen, so wie es dort steht. Und wir danken dir, dass wir dort darin lesen dürfen, dass es nicht von unserer Leistung abhängig ist, ob wir gerettet werden, sondern von unserem Glauben. Dass wir einfach glauben müssen und du uns dann für gerecht erklärst und wir eine Verheißung haben für ein Erbe, das Erbe der Welt. Und dass wir Anteil haben dürfen an dieser Verheißung, in deinem Sohn, Jesus Christus. Danke dafür. Gib uns oder hilf uns, diesen Glauben zu haben, diesen rettenden Glauben, der sich äußert in Werken, darin, dass ich mich taufen lasse, darin, dass ich Buße tue und bekenne, dich bekenne, deinen Namen bekenne, Herr Jesus. Hilf mir, diesen Glauben zu haben, damit auch ich gerettet werde. Und du die Ehre bekommst, so wie Abraham dir die Ehre gegeben hat, indem er dir gehorcht hat und sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und dir dadurch Ehre gebracht hat. So einen Glauben hilf uns zu haben. Danke, dass du so gnädig bist und uns aufgrund von Gnade, nicht von unserer Leistung abhängig, sondern aufgrund von Gnade, diese Verheißungen machst und gibst. Danke, dass du so ein gnädiger Gott bist und dass du unser Gott bist. Dir sei alle Lob und alle Ehre. Amen.